Gruppe J mit Gladbach, mit Rom, Başakşehir und dem WAC.
Heute haben wir richtig einen auf den Deckel gekriegt. So richtig.
Gladbach jetzt mit dem Freistoß hoch. Hat er oder nicht? Es gibt Elfmeter für Gladbach. Es gibt Elfmeter für Gladbach.
Zakaria flankt ihn rein. Hinten gut verlängert.
Tor!
Richtig gut, aber was dem vorausgeht, ist fantastisch. Und ist gut, Crivelli, Enzo Crivelli. 90. Spielminute. Patrick Herrmann nochmal, die Borussia in der Nachspielzeit des Öfteren, Thüram. Das war's in Mönchengladbach, die Borussia ist aus der Europa League ausgeschieden. Wie auch immer das hier heute Abend passieren konnte. Istanbul Başakşehir gewinnt Gruppe J vor der Roma.
Ja, das ist eine gute Frage, wie auch immer das passieren konnte. Wir, Borussia Mönchengladbach, wir sind ausgeschieden aus der Europa League nach 6 Gruppenspielen, nach 6 sehr skurrilen Gruppenspielen. Und ja, jetzt ganz frisch nach dem 1:2 gegen Başakşehir hier sprechen wir, Kevin und Fabian, wir vom Pfostenbruch, mal über die gesamte Europa-League-Reise, die da hinter uns liegt. Wir haben gerade schon ein paar O-Töne gehört aus dieser Saison, aus der Europa-League-Saison von DAZN. Fabian, erstmal grüß dich und ich hoffe, du hast es halbwegs wieder verdaut.
Ja, grüß dich, Kevin. Ja, passend zum Ausscheiden aus der gestrigen Europa-League bin ich noch etwas erkältet. Ich hoffe, man hört es mir nicht allzu sehr an. Ja, nee, verdaut habe ich es eigentlich noch nicht so ganz wieder. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verkatert. So erst diese riesen Euphorie, dieser Freudentaumel nach diesem Spiel gegen Bayern und ja, das gestern war wirklich wie der Kater Sonntag danach, nach einer eigentlich geilen Party, aber irgendwie kommt dann so der Depressionssonntag, wo man sich denkt, ach mein Gott, musste das denn alles sein?
Ja, also, gute Beschreibung. Also während nach dem Bayern-Spiel, da hatte man irgendwie so ein Gefühl der Trunkenheit, obwohl man gar nichts getrunken hat. Also ich spreche jetzt von mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so ging es mir. Also gerade nach diesem emotionalen Sieg. Und genau das Gegenteil ist jetzt gestern passiert. Wir haben ja das Spiel irgendwie schleichend hergeschenkt und hätten am Ende ja trotzdem fast noch den Lucky Punch setzen können. Das Bittere ist ja auch, dass man wirklich vom Gruppenplatz 1 auf 3 abstürzt durch ein Tor, dann ein Innenpfosten quasi von der Rückkehr auf Platz 1 noch entfernt ist in der Nachspielzeit. Also ja, man kann es kaum in Worte fassen.
Ja, und vor allem, wenn man das jetzt nicht nur mal so die letzten 5 Minuten gestern nimmt, sondern in den Gesamtkontext einordnet dieser 6 Spiele, dann war das mit Sicherheit die skurrilste und verrückteste Gruppenphase, die ich je erlebt habe. Mit so vielen Höhen, mit so vielen Tiefpunkten. Das geht ja normalerweise, erlebst du ja sowas in 10 Saisons. Das ist ja unglaublich, was da passiert ist.
Ja, und wir werden das natürlich gewohnt detailliert analysieren und werden dieses Spiel dann nochmal Revue passieren lassen, auch wenn ja, so die ganz große Lust bei mir jedenfalls fehlt. Wir wollten ja auch eigentlich hier heute schön Auslosungsspezial machen mit allen möglichen Gegnern. Wir haben ja übrigens Quatsch erzählt in den letzten beiden Folgen, dass heute die Auslosung, also wir nehmen auf am Freitag, dass heute die Auslosung ist. Das ist eh falsch. Grüße an Yannick Sorgatz vom Express, der uns da berichtigt hat. Das ist erst am Montag, aber kann uns jetzt sowieso egal sein, leider Gottes. Naja, ich würde sagen, wir fangen ganz üblich wie nach den letzten Siegen auch diesmal an mit einer Analyse der Aufstellung. Auch diesmal haben wir wieder 5-mal gewechselt. Fabian, deine Analyse dazu war größtenteils erwartbar, oder?
Ja, wenn ich dir gestern Morgen die Aufstellung geschickt hätte, ich hätte sie dir genau so geschickt, tatsächlich. Ich habe eigentlich genau das erwartet, dass die Doppel-6 wieder kommt. Die kam dann mit Kramer und Zakaria, mit Florian Neuhaus dann eben auf der 10, als ja logische Konsequenz daraus fast, der jetzt gegen die Bayern auf der Bank saß und vorne eben wieder mit Embolo und Herrmann, die beiden im Angriff, die gegen Freiburg ein super Spiel gemacht haben. Und ja, dass er auf der Linksverteidigerposition Bensebaini und Wendt fleißig hin und her wechseln würde, hatte sich eigentlich angedeutet. Von daher war Oscar Wendt da auch nicht zu überraschen. Ja, hatte sich für mich eigentlich so, hat für mich so Sinn ergeben in der Form.
Ja, ging mir ganz genauso. Am spannendsten fand ich eigentlich eher, dass die zwei Leute, die es nicht in den Kader geschafft haben von den 20, weil wir haben ja in der Europa League nur 18 Mann zur Verfügung, dass das mit Benes und mit Hofmann zwei Leute waren, die zuletzt ja noch eine gute Rolle gegen die Bayern gespielt haben, also die es gar nicht in den Kader geschafft haben. Grundsätzlich sagst du aber auch, das ist dann auch irgendwie ja ein bisschen dem hohen Aufwand Tribut zollend, oder ist das irgendwie, hat das taktische Hintergründe für dich, dass man dann lieber noch einen Offensiven mit einem Raphael zum Beispiel auf der Bank hat, als dann irgendwie einen zentralen Mittelfeldspieler, den man in so einer Partie mutmaßlich nicht braucht?
Ja, ich meine, es war natürlich jetzt quasi ein K.O.-Spiel. Es war ein Do-or-Die-Spiel, das hat man gemerkt in den letzten Minuten. Es ging wirklich nur darum, ja, weiterkommen oder rausfliegen. Und in so einem Spiel kann ich es verstehen, dass man da Offensivoptionen auf jeden Fall dem vorzieht. Ich erwarte auch beide eigentlich wieder zurück in der Startformation am Sonntag in Wolfsburg, zumal Dennis Zakaria gelb gesperrt ist am Sonntag. Da erwarte ich eigentlich beide zurück. Von daher ist das jetzt kein schwerer Schlag gegen die beiden. Spannend wird es allerdings zu sehen sein. Das waren jetzt zwei Härtefälle. Ja, wie wird es dann in der Rückrunde, wenn Härtefälle ja eigentlich nicht mehr notwendig sind, beziehungsweise ja, Härtefälle nur noch in der Bundesliga stattfinden, in einem erweiterten Kader, die Doppelbelastung jetzt eben fehlt. Ja, wie wird der Kader damit zurechtkommen?
Ja, das ist sicherlich auch noch ein spannendes Thema, was wir jetzt nach der Spielanalyse auf jeden Fall nochmal thematisieren sollten. Lass uns dann direkt mal in die Partie gehen, auch wenn es schwerfällt. Wir haben ja eigentlich ganz kontrolliert angefangen. Lag für meine Begriffe auch daran, dass Bashashi hier irgendwie nicht so richtig wusste, was sie tun sollten. Also großartig aufmachen hätte ja auch keinen Sinn ergeben, dann lässt man uns in Konter laufen, aber großartig sich nur hinten reinstellen ist ja eigentlich auch kontraproduktiv, hätte man meinen sollen. Sie haben sich dann letztendlich dafür entschieden, doch die zentralen Spieler von uns wirklich zuzustellen. Das fiel mir auf, dass man uns häufig die Flanken eigentlich eröffnet hat. Also Leiner hatte häufig viel Platz, ein Wendt hatte häufig viel Platz und viel Spielraum, und sie sind dann eben auf ihre dann doch durchaus erfahrenen Innenverteidiger etc. pp. Gegangen, in dem Vertrauen, dass die da einiges rausbringen. Und im Mittelfeld war es ähnlich. Es war ja eher ein bisschen umkämpft, aber da, sobald sie irgendwie mal einen Ballgewinn hatten, ging es ja nicht kontrolliert nach vorne. Also das fiel mir in der ersten Halbzeit auf. Deswegen hatten wir die absolute Spielkontrolle.
Ja, und die hatten wir, weil unsere Konterabsicherung perfekt funktioniert hat, so gut wie vielleicht noch nie in dieser Saison. Also du hast es ja gerade angesprochen, sie wussten nicht ganz, was sie mit dem Ball machen sollten, waren total planlos. Das lag daran, dass Borussia im Rückwärtsgang immer wieder gut gearbeitet hat und Başakşehir hier gar nicht zur Entfaltung hat kommen lassen. Die hatten ja wirklich nicht eine Chance eigentlich in der ganzen ersten Halbzeit. Und ja, das fand ich war der Verdienst von Borussia, weil sie ein richtig gutes Spiel gemacht haben, mit Ausnahme eben dieser Zone, der gefährlichen Zone des 16ers, den Başakşehir hier wahnsinnig gut verteidigt hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fehlte mir da manchmal in der einen oder anderen Situation ein bisschen die Präzision bei Borussia. Gehen dann eigentlich durch den einzig richtig, richtig guten Angriff, auch folgerichtig 1-0 in Führung. Das einzige Mal, wo sie es konsequent ausgespielt haben. Und aus meiner Sicht hätten sie noch ein, zwei Mal öfter machen müssen. Dann wäre das Ding auch gegessen gewesen.
Ja, genau. Und vor allen Dingen fehlt mir das auch ein bisschen so in der Analyse jetzt. von vielen Beteiligten. Also mir wird die erste Halbzeit auch ein bisschen zu gut gesehen. Letztendlich klar, wir hatten die Kontrolle, was für mich aber vor allen Dingen daran lag, also du hast es ganz gut beschrieben, dass wir eben die Gäste aus der Türkei, sobald sie einen Ballgewinn hatten, überhaupt nicht zur Entfaltung kommen gelassen haben. Im Gegensatz dazu waren wir eben viel zu unpräzise im Spiel nach vorne und wir hatten ja eigentlich sehr viele Szenen, also wir hatten häufig den Ball dann auf die Außen spielen können. Also es war eigentlich zu wenig, das 1-0, dass man es nur einmal geschafft hat, daraus wirklich eine richtig klare Torchance zu kreieren. Und ich fand es ein bisschen zu sorglos, ehrlich gesagt. Das ist das, was mich häufig ärgert. Also, dass man irgendwie sich da so ein bisschen einschlummern lässt. Und das hat ja dann auch mit zum Ausgleich geführt. Also, da war es exemplarisch. Also, man war eigentlich in der Vorwärtsbewegung. Man war so, ja, zwischen mittlerem und letzten Drittel. Und dann, ja, kommt da einfach ein kümmerlicher Pass von Leiner war es, der es nicht schafft, über 3 Meter wirklich guten, klaren Pass zu spielen. Und dann, ja, Fernschuss, anders wussten sich die Gäste nicht zu helfen und dann sieht Sommer noch schlecht aus, also war für mich irgendwie eine Pannenshow von vorne bis hinten, dieser Ausgleich. Und dann natürlich zu einem Zeitpunkt, der fatal war, zumal man vorher das Gefühl hatte, man hatte sich so ein bisschen in so einen Freundschaftsspielcharakter begeben. Aber dadurch hat man natürlich Başakşehir hier geweckt.
Ja, genau. Und Freundschaftsspielcharakter trifft es eigentlich ganz gut. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, irgendwann in der 30., 40. Minute, das geht hier fast nur noch um die Höhe. Also es geht nur noch darum, ja, wann macht Borussia das zweite Tor und dann ist die Nummer durch und dann brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Ja, und dann fällt eben aus dem Nichts und ja, sorglos gebe ich dir recht, offensiv war es in der einen oder anderen Situation eben so ein bisschen unpräzise, aber so richtig sorglos war es aus meiner Sicht eigentlich eher nicht. Es war gerade defensiv über 43 Minuten, 44 Minuten hochkonzentriert und dann kommt eben diese eine Situation, die ja nicht mal zu einer echten Torchance führt, sondern zu einem fast Verzweiflungstorschuss und dass der reingeht, ja, Pannenshow trifft es da, glaube ich, ganz gut. So, wie kann das sein, dass der Ball da auf einmal im Tor ist? Wie kann es sein, dass es in dem Spiel 1-1 steht? Ja, war so ein bisschen wie fast am Wochenende vorher bei den Bayern, nur genau umgekehrt. In dem Fall war Bayern da am Samstag die dominierende Mannschaft, jetzt waren wir es gestern, war Borussia die deutlich bessere Mannschaft und kriegt auf einmal das 1-1 von einer Mannschaft, die bis dahin kaum was gezeigt hat. Ja, und spätestens in dem Moment war eigentlich allen klar, dass Başakşehir hier auch gefährlich ist und die so ein bisschen wie so ein schlafender Riese hinten drin stehen.
Ja, der Bayern-Vergleich hinkt für meine Begriffe nur ein ganz wenig, als dass wir einfach viel weniger Torchancen hatten. Und da liegt ja genau der Hund so ein bisschen begraben. Also man hatte sie eigentlich auf der Schippe und man hat sie aber nicht begraben in der Phase, wo es noch 1-0 stand oder auch wo es 0-0 stand. Also auch das 1-0 ist ja eigentlich viel zu spät gefallen. Es gab zwar nicht diese klaren Torchancen, über die man sich ärgern musste, was bei den Bayern der Fall war. Es gab aber einfach eine Vielzahl von Situationen, wo wir einfach es nicht konsequent zu Ende spielen. Und das ärgert mich dann gerade, wenn wir am Ende hier über das Ausscheiden sprechen müssen, weil es definitiv sowas von unglücklich, beziehungsweise einfach nicht mal unglücklich, sondern eher völlig unnötig ist. Und ja, in der zweiten Halbzeit war es ja dann grundsätzlich eher ein offeneres Spiel, wobei da würde ich dann, also ich würde gerne die beiden Halbzeiten ein bisschen näher aneinander fassen. Mir wird in der Berichterstattung zu viel da schwarz und weiß gesehen. Also die zweite Halbzeit, das war auch gestern bei The Zone ein bisschen so, zweite Halbzeit irgendwie ganz schrecklich und nur auf das 1-2 gewartet. Erste Halbzeit super gut, nur die Tore nicht gemacht. Für mich ist es ein bisschen differenzierter, ehrlich gesagt. Also ich fand jetzt die zweite Halbzeit auch nicht dramatisch schlecht. Wir hatten da natürlich ein paar Szenen zu überstehen, auch vor dem Tor schon, wo Crivelli, der da durch seinen Körper immer Unruhe stiften konnte, wo der gefährlich wurde. Aber andererseits hatten wir auch da wir da vorne relativ stringente Aktionen, sogar teils stringentere als in der ersten Halbzeit. Player, diesen einen Kopfball, 85. Dann Hermann war es, glaube ich, 70. Wo wirklich gute Kombinationen einfach nicht das Tor finden am Ende.
Ja, ganz klar. Und wenn ich mir die erste Halbzeit, du hast es ja auch eben angesprochen, diese inkonsequente Phase vorne drin. Aber von der Spielanlage war es in der ersten Halbzeit, ich glaube, das war der große Unterschied zu den ersten 5 Spielen in der Europa League. Von der Spielanlage her war es in der ersten Halbzeit für mich die beste Leistung von Borussia in der gesamten Europa League Gruppenphase. Das ist ganz klar. Ich habe einen sehr, sehr guten Christoph Kramer gestern gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, der gerade im Aufbauspiel sich, finde ich, stark verbessert hat. Das ist mir gestern extrem aufgefallen. Gerade bis in der ersten Halbzeit war es echt auffällig, wie er diesen ominösen ersten Kontakt, wo er sich für mich stark verbessert hat, immer mit dem Blick Richtung gegnerisches Tor immer versucht, den Pass nach vorne zu spielen. Das war, fand ich, sehr stark. Das hat Borussia gestern so ein bisschen auch stark gemacht. Dennis Zakaria hat ein überragendes Spiel gemacht. Immer wieder der Abfangjäger da, jeden Konter im Ansatz unterbunden. Ich glaube, kaum einen Fehlpass gespielt in der ersten Halbzeit. Wo es ein bisschen gehapert hat, war dann eben vorne in dem Zusammenspiel Neuhaus, Thuram, Embolo, Hermann. Da waren manchmal so kleinere Fehler drin, die halt dadurch bestraft wurden, dass Başakşehir hier eben so konzentriert hinten in der Defensive stand, so die Räume so eng gemacht hat und dass das eben Fußball auf engstem Raum sein musste. Und der hat da noch nicht ganz gepasst. Und eigentlich habe ich gedacht, Borussia hätte sich da jetzt gut drauf eingestellt. Hatten sie ja auch das 1-0 gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit, wie du es gerade angesprochen hast, spielt Başakşehir hier deutlich besser mit, weil sie auch müssen. Sie haben das 1-1 gemacht und haben gesehen, okay, hier ist was möglich und wir können hier auch was holen. Und die haben immer mehr gemerkt, na klar, wenn sie hier weiterkommen wollen, dann müssen sie gewinnen. Und das haben sie versucht und mit ihren Mitteln, und ich fand es nicht immer überzeugend. Es war halt so, wie es war. Aber Borussia hat am Ende kein Mittel gefunden, nochmal so richtig zurück ins Spiel zu kommen. Beziehungsweise nochmal, Chancen waren da. Ich kann es selber auch gar nicht erklären, woran es dann gelegen hat. Ich glaube, ja, schwierig. Was sagst du?
Also ich fand es exemplarisch, wie wir nach dem 1-2 in dieser sehr kurzen Nachspielzeit, also sie war nominell ja, glaube ich, knapp 5 Minuten lang, aber 2 Minuten lang passierte ja auf dem Rasen nichts und es waren ja auch nur 3 angezeigt, dementsprechend war es ja eine recht kurze Nachspielzeit. Wir hatten also nach dem Gegentor effektiv noch 2 Minuten netto zu spielen. In der Zeit haben wir es trotzdem wieder geschafft, Szenen auf Außen zu kreieren, also auch die Flanke, wo Leiner auf Hermann spielt, wo Hermann dann reinschlägt den Ball und Thuram nur den Innenpfosten trifft. Das war ja wieder eine echt starke Reaktion. Also, dass man da nochmal wirklich diese Riesenchance kreiert, ist ja nicht selbstverständlich in so einer Situation. Und das sagt mir, dass, also im Umkehrschluss, ich glaube, hätten wir in der 80. Minute das 2-1 kassiert oder in der 70. als Crivelli da einmal schon mit dem Rücken sich drehte und dann an Sommer scheiterte, hätten wir da das Tor kassiert, ich glaube, wir wären noch weitergekommen, weil wir waren so ein bisschen im Schlummermodus, als es 1-1 stand, weil wir natürlich wussten, klar, wir sind weiter, wir sind sogar Stand jetzt Gruppensieger, was sollen wir jetzt großartig hier so richtig auf das 2-1 drücken? Was sollen wir sie mit vielleicht dann auch längeren Ballbesitzphasen müde spielen, wenn die doch auch offensichtlich so limitiert sind? Und das fand ich ganz, ganz schön sichtbar. Also, dass man am Ende, als man wusste, jetzt brauchen wir ein Tor, dass man es selbst in diesen 2 Minuten geschafft hat, noch eine Riesenchance zu kreieren. Und dann kam ja nochmal dieser Einwurf rein, wo es auch nochmal hebelig wird. Also, es ist einfach vom Spielverlauf, das steht für mich über der Partie, so denkbar unglücklich gelaufen, dass ja am Ende wirklich das so eine Partie war, die man, glaube ich, von 100 Spielen einmal hat.
Ja, du hast es jetzt gerade schläfrig oder Schlafmützigkeit genannt, glaube ich. Ich weiß, was du meinst, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Nervosität in der 75. bis 90. Minute vor allem dann richtig stark aufkam und so ein bisschen diese Unruhe, die Başak Şehir hier dann versucht hat, in das Spiel zu bringen, die hat Borussia dann so ein bisschen angesteckt. Und ich bin auch bei dir, wenn du sagst, dass ich glaube auch, wenn das Tor in der 70. Minute fällt und Borussia auf einmal vom Gejagten zum Jäger wird, dann ist das eine andere Situation. Und ich glaube auch, dass dann das 2-2 noch fällt und dass Borussia dann weiterkommt. Ich glaube, es war eher so ein bisschen dann doch die Gedanken, die man sich machte, so Mensch, jetzt machen wir ja eigentlich ein gutes Spiel und nicht, dass hier jetzt noch das 2-1 fällt, nicht, dass es noch passiert. Und am Ende passiert es natürlich durch eine Verkettung ungünstigster Umstände, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also zum einen in der Entstehung dieser Freistoß. Zakaria fault Caissara da an der Außenlinie relativ unnötig. Caissara zieht vom Tor weg, den kann er einfach erstmal gehen lassen. Da muss er nicht zwingend den Fuß reinstellen, unglücklich. Da kriegt Başak Şehir hier den, kriegen sie den Freistoß, bringen den Freistoß rein, der Freistoß wird dann geklärt und plötzlich, nachdem Başak Şehir hier den zweiten Ball auf der linken Seite bekommt, fehlt die Zuordnung komplett. Und da muss man sagen, an wem hat es gelegen? War es am Ende ein Kollektivversagen fast. Da kann es nicht sein, dass Elvedi als linker Innenverteidiger beim linken Offensivstürmer steht, in dem Fall Demba Ba. Und Matthias Ginter kümmert sich, glaube ich, um einen vorgezogenen Verteidiger. Christoph Kramer steht, glaube ich, völlig ohne Mann da und Alassane Player macht eben den 10 Meter raus, weg von Enzo Crivelli, bei dem er bei dem Freistoß stand. Und plötzlich steht er da blank. Und Mann, das ist einfach ärgerlich.
Ja, sie haben irgendwie, als der Ball dann rausging, nach dieser Freistoßsituation, die man ja gut wegverteidigt hat, hat man irgendwie nur auf den Ball geschaut. Also da hat keiner mehr an seinen Gegenspieler von der vorausgegangenen Freistoßsituation gedacht. Und ja, so ein Ding, das passiert dann halt. Aber ich denke, wir haben es gut durchexerziert, dass das eben am Ende nicht ausschlaggebend ist, sondern eher so ein bisschen was von allem, möchte man sagen. Also alleine ohne dieses 1-1, was ja in mehrerlei Hinsicht ein krummes Ding war, wäre Başak Şehir hier ja ganz anders auch aus der Pause mutmaßlich gekommen. Also der Mut wäre ja eher gebrochen gewesen, wenn man in die Pause geht mit dem Wissen, dass man zwei Tore machen muss. Also insofern, ich würde sagen, Fabi, lass uns vielleicht mal so jetzt mal diese gesamte Europa League kurz resümieren, weil man kann ja auch am Ende zum Schluss kommen, dass es jetzt nicht an diesem 1-2 durch Crivelli in der 90. Minute lag, gerade wenn man bedenkt, was auch Stefan Leiner gesagt hat, dass es am Ende vielleicht verdient ist, weil das Glück irgendwann aufgebraucht ist. Wir hatten gegen Rom, haben uns 3 Punkte in den beiden Spielen durch Tore in der 95. Minute erspielt. Wir haben gegen Başak Şehir hier im Hinspiel in der Nachspielzeit getroffen. Also es war ja wirklich eine vogelwilde Gruppenphase, die, das muss man auch sagen, gerade wenn man die Leistungen der Bundesliga zu Rate zieht, eher wenig überzeugend war, gerade in spielerischer Hinsicht.
Ja, ganz genau. Das meinte ich auch eben mit dieser ersten Halbzeit gestern, die für mich von der gesamten Spielanlage eben die beste dieser Gruppenphase war. Wenn ich da auch das Spiel, also da haben wir jetzt gerade erstmal nur über die 3 Spiele gesprochen, oder du hast die 3 Spiele, in denen Borussia in der 90. Minute eben noch das entscheidende Tor gemacht hat und sich so überhaupt in die Situation versetzt hat, am letzten Spieltag noch weiterzukommen. Dann gab es natürlich noch die beiden Spiele gegen den WAC, das 4-0, was, glaube ich, auch für alle unvergessen bleiben wird, weil falls so eine Pleite, glaube ich, in der Geschichte, muss man lang zurückdenken, gerade gegen so einen Gegner, wo man denkt, okay, heute geht es nur um die Höhe. Hat dann jeder schmerzlich erfahren, dass Wolfsberg Fußball spielen kann. Und genauso haben sie das auch im Rückspiel gezeigt, der WAC, dass sie Fußball spielen können. Da haben sie auch eine Halbzeit lang Borussia stark zur Verzweiflung gebracht, wo nicht viel kam, wo man das Gefühl hatte, hier ist der WAC deutlich näher am 1-0 als Borussia. Und das summiert sich langsam so ein bisschen auf. wo ich sage, ja, tendenziell war es auf jeden Fall nicht unverdient, dass Borussia eben nicht in der Zwischenrunde steht.
Ja, definitiv. Also wenn man es wirklich vergleicht mit dem, was andere Mannschaften in der Gruppe aus ihren Mitteln gemacht hat, dann ist es wirklich verdient, dass wir ausgeschieden sind. Der WRC, dem würde ich am Ende eine deutlich bessere Schulnote geben als unserer Mannschaft. Ist doch klar, die haben 4 richtig gute Spiele gemacht, 2-mal gepunktet gegen Rom, bei uns 4-0 gewonnen und gegen uns waren sie auch lange Zeit die bessere Mannschaft. Also die Gruppe war wirklich vogelwild, irgendwie nicht erklärbar. Zumal wir wirklich die Spiele dann auch nach diesen Europa-League-Abenden, selbst nach dem 0-4 haben wir Düsseldorf geschlagen, also durch einen Kraftakt. Aber es passt ja wirklich nicht ins Bild, wenn man jetzt so die heimische Liga da zu Rate zieht. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal, was Dobby sagt.
Kevin, eine Sache habe ich noch zu dieser Gruppe. In dieser Gruppe, die war ja so verrückt. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, aber am Ende hat der Gruppenerste dieser Gruppe beide Spiele gegen den Gruppenzweiten verloren. Ist das ja, richtig, oder?
Vor allen Dingen mit 4-0 und 3-0. Also genau. Mit 0-7.
Hat es das schon mal gegeben, dass der Gruppenerste beide Spiele gegen den Zweiten verloren hat?
Guter Punkt, wahrscheinlich noch nicht. Also das ist also natürlich wirklich... Also
das müssen wir mal irgendwo rausfinden. Das fand ich nur so verrückt und das hat eigentlich die komplette Komplexität dieser Gruppe auch gezeigt.
Ich habe auch noch einen jetzt, wo wir gerade drüber nachdenken. Die AS Rom ist weitergekommen, obwohl sie 2 direkte Vergleiche verloren hat, gegen uns und gegen den WRC.
Ja, und vor allem gegen die beiden ausgeschiedenen Teams. Also das ist ja echt, das ist sowas von verrückt und Başakşehir hier war am Ende das einzige Team, das mit dem WAC klarkam, wenn man so will. Das wirklich da Mittel gegen dieses, ja, ein bisschen ungestüm, forsche Spiel des WACs hatte. Die Roma und Borussia hatten da so ihre starken Probleme und deshalb einfach eine verrückte Gruppe. Mit dem bitteren Ende, dass Borussia jetzt mit leeren Händen dasteht und eben nicht in Europa überwintert. Ich bin jetzt gespannt auf Dobbys Meinung.
Ja, also ganz kurz noch. Ich meine, es ist ja wirklich bekloppt. Man kann sich auch andere Gruppen anschauen. Also in der Champions League wiederum kommen immer die arrivierten Mannschaften weiter. In der Europa League gibt es ja auch Gruppen, die, sag ich mal, eher vom Namen der Teams und auch von den Möglichkeiten dann doch auseinandergehen. Da hat man dann aber zum Beispiel Beşiktaş, die sang- und klanglos in der Gruppe mit Braga, Wolverhampton und Bratislava rausfliegen. Da hat man Malmö, die eine Gruppe gewinnen gegen Kopenhagen und Kiew. Also es ist, finde ich, immer wieder absurd, ein Stück weit.
Ja, das stimmt. Und du hast gerade den Vergleich zur Champions League angesprochen. Da ist es ja, das geht ja dieses Jahr schon langsam auf Super League-Verhältnisse hinaus. Da sind jetzt 16 Teams weiter im Achtelfinale und von den 16 Teams, also diese 16 Teams kommen aus 5 Ländern. Das muss man sich mal überlegen. Also nur aus Frankreich, Deutschland, Italien, England und Spanien. Das war's. So, und das ist unglaublich und nur 2 Teams aus Frankreich, also 14, also aus den Top 4 Ligen kommen 14 Teams und nur Lyon und Paris sind weitergekommen, weil sie, spannenderweise war auch ausgerechnet in den Gruppen halt eben keine 2 Teams aus den Top 4 Ligen. Und überall, wo 2 Teams aus den Top 4 Ligen waren, sind die 2 Teams weitergekommen und es gab 2 Gruppen mit 3 Teams und in den 2 Gruppen sind eben mit Leverkusen und Inter die einzigen beiden Mannschaften auf Platz 3 nur gelandet aus den Top 4 Ligen. Und ja, da kommt man wirklich schon fast in langweilige Super League-Verhältnisse, die man in der Europa League Gott sei Dank nicht hat. Ich finde die Europa League auch deshalb sehr spannend und würde mich trotzdem freuen, wenn Borussia nächstes Jahr in der Champions League spielt.
Ja, insofern hast du jetzt alles nochmal konterkariert, aber nein,
wir sind ja in den Top 4 Ligen. Wir kommen ja dann weiter.
Stimmt, genau. Wenn wir das Atalanta Bergamo der nächsten Saison sind, jetzt gucken wir ganz weit voraus. Dobby guckt jetzt nochmal zurück. Wir haben es eben schon angekündigt, jetzt aber auch wirklich Dobbys Meinung zum Spiel 1-2 gegen Başakşehir hier.
Mann, ist das traurig, ist das schwach. Schade, 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 schade. wenn man das Spiel betrachtet, erste Halbzeit, muss man sagen, wir haben super angefangen, führen verdient 1-0, kriegen aus nichts einen Schuss, der dieses Mal reingeht, wo Sommer da nicht den Finger drauf hält, der titscht vorher auf, 1-1, gehen dadurch mit 1-1 in eine Pause, gibt den Türken natürlich auch noch Selbstvertrauen, dieses Gegentor da in der ersten Halbzeit aus unserer Sicht. Dann kommen wir in der zweiten Halbzeit raus, lassen den Türken weiter das Spiel. Und dann fand ich, war unsere stärkste Phase von Minute 50 bis, ja, man kann sagen bis 75 oder ja, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, in der Mitte der zweiten Halbzeit, war unsere stärkste Phase, wo wir wirklich dominieren, wo wir versuchen, das Spiel nochmal richtig im Griff zu bekommen. Aber schaffen es nicht, da ein zweites Tor nachzulegen. Und irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, spiegelt es komischerweise die ganze Saison wieder. Es ist so krass. Man sagt, im Fußball gleicht sich ja alles irgendwann mal wieder aus. Wir hatten, glaube ich, viermal oder fünfmal jetzt in der Saison Glück mit den Nachspielzeiten und den Toren. Tja, und diesmal war das halt andersrum. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Türken Başakşehir, die wollten einfach irgendwie das zweite Tor mehr als wir. Die mussten ja auch auf Sieg spielen. Und wir haben uns, ja, wir haben es auch nicht verstanden, das 1-1 zu festigen. Und da muss ich auch sagen, ganz ehrlich, wenn man in der Euroleague, die ganze Euroleague betrachtet und zu Hause 2 Spiele verliert von 3, und in der gesamten Betrachtung, muss ich sagen, war bis auf das Heimspiel gegen Rom, wo wir gut gespielt haben, auch nicht alle souverän, muss man noch sagen, ist man irgendwie verdient ausgeschieden in Europa. Und ich habe es letztes Mal schon mal gesagt, nach einer Niederlage, wir kommen immer wieder zurück. Ich hoffe, dass wir am Sonntag auch wieder zurückkommen. Das Einzige, was mich ja wundert, mir hat mal jemand noch geschrieben, statistikmäßig, in den Jahren immer, wenn wir gegen Bayern München gewonnen haben, wurde das letzte Spiel oder das nächste Spiel danach verloren. Naja, vielleicht könnt ihr ja was dazu sagen. In diesem Sinne, alle Zuhörer vom Pfostenbruch, Mund abwischen, Kopf hoch, das Leben geht weiter.
Ja, und wir wären nicht der Pfostenbruch, wir wären nicht die Statistikfreaks überhaupt, wenn wir nicht auf diese Frage von Dobby eine passende Antwort hätten. Es stimmt natürlich nicht, dass wir immer nach Bayern siegen gegen Wolfsburg verlieren. Wir verlieren zwar sehr regelmäßig beim VfL Wolfsburg, das wissen wahrscheinlich alle Gladbach-Fans, aber zum Beispiel haben wir, als wir in der letzten Saison in München 3-0 gewonnen haben, haben wir am Spieltag darauf 4-0 gegen Mainz nachgelegt. Es gibt allerdings eine Parallele und zwar Saison 2017-18, letzter Sieg vor vergangenem Samstag gegen die Bayern zu Hause. Da haben wir 2-1 gewonnen, Ginter und Hazard getroffen und am Spieltag darauf, ich glaube, da konnten wir sogar Erster oder auf Platz 1 springen. Da haben wir einen sehr trostlosen Auftritt sonntags hingelegt, auch sonntags 3-0 verloren in Wolfsburg. Also das wären die Informationen hinsichtlich dieser ominösen Statistik.
Ja, jetzt sind wir schon bei Wolfsburg. Wollen wir direkt über die Bundesliga sprechen oder?
Ich würde sagen, lass uns mal kurz über diesen Bundesliga-Endspurt sprechen und dann können wir ja mal einen kurzen Blick nochmal ins nächste Jahr werfen, also in die Rückrunde hinsichtlich der Thematik, was bedeutet das Europa League aus für die Bundesliga-Rückrunde, oder? Das macht vielleicht am meisten Sinn.
Ja, machen wir es so. Ja, Wolfsburg, du hast es angesprochen. Es war, glaube ich, 2003 oder 2002, dass Borussia das letzte Mal und das, glaube ich, auch das einzige Mal gewonnen hat. Immer so ein Spiel, wo ich immer sage, da können sie auch gleich einen Brief hinschicken und denen die 3 Punkte schenken. Naja, manchmal holen sie ja zumindest einen Punkt. Ich hoffe drauf, dass es sich jetzt ändert. Ich hoffe drauf, dass die Jungs eine Reaktion zeigen und dass sie zeigen, dass sie Fußball spielen können, dass sie was drauf haben. Und demnach fahre ich vielleicht ein wenig naiv optimistisch nach Wolfsburg und glaube, dass Borussia da diesmal gewinnen kann. Und wenn Borussia auch noch in Wolfsburg gewinnt, dann kann es auch wieder eine richtig gute Saison werden.
Ja, ich denke, das ist jetzt einfach ein ganz wichtiges Spiel, gar nicht mal nur für die Stimmung. Also die Bundesliga-Saison würde jetzt auch nach einer Niederlage oder im Fall einer Niederlage ja jetzt nicht komplett scheiße sein, im Gegenteil. Also wir hätten ja auch danach noch zwei Spiele, um die Punkte 31 bis 37 zum Beispiel einzufahren. Es ist für mich insofern aber wichtig, als dass man mit einem Erfolgserlebnis natürlich gar nicht erst schlechte Stimmung von außen aufkommen lassen würde hinsichtlich, jetzt verlieren die wieder in Wolfsburg, war irgendwie klar, nachdem sie diesen Dämpfer in der Europa League erlitten haben. Genau das sollte man vermeiden. Und ich denke mal, was mich optimistisch stimmt, ist, dass wir ja wirklich auch nach Dämpfern, Wolfsberg war so ein Moment, aber auch zum Beispiel das Pokal aus in Dortmund, dass wir danach wirklich Reaktionen gezeigt haben. Und deswegen, also wir sollten da gar nicht so viel auch auf diese Statistik blicken. Also das sollte die Mannschaft wirklich nicht tun. Sie sollte sich auch sagen, wir spielen gegen einen Gegner, der viel, viel angeschlagener ist, als wir es sind.
Ja, und an der Stelle, ich hoffe auch, dass diese Enttäuschung sich am Sonntag überträgt in eine positive Aggressivität, in den unbedingten Willen, da dieses Spiel zu gewinnen. Und dann glaube ich auch, dass Borussia endlich mal wieder drei Punkte aus Wolfsburg mitnehmen kann.
Und wie würdest du oder wann wärst du zufrieden nach dieser letzten Woche mit wie vielen Punkten? Also Paderborn und Hertha mit eingeschlossen. Das sind ja jetzt drei Spiele, wo in beide Richtungen recht viel möglich ist. Also bei der Hertha haben wir zuletzt auch nicht immer gut ausgesehen, in Wolfsburg schon mal gar nicht. Allerdings gegnertechnisch eigentlich bietet das ja auch das Restprogramm viele Möglichkeiten.
Ja, genau. Es bietet viele Möglichkeiten. Ich sag mal, in Anbetracht der Tatsache, dass Borussia jetzt so eine fantastische Hinrunde bislang gespielt hat und mit 31 Punkten jetzt dasteht, wäre ich auch in der Gesamtbetrachtung der Hinrunde zufrieden, wenn es aus den drei Spielen jetzt in Anführungsstrichen nur 4 Punkte werden. Also wenn Borussia nach 17 Spielen mit 35 Punkten dasteht, dann sage ich, das war eine sehr gute Hinrunde. Und richtig happy bin ich damit natürlich nicht, weil das würde bedeuten, dass wir maximal ein Spiel gewinnen und eins verlieren oder ein Unentschieden holen. Hey. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall auch mehr Punkte möglich sind. Und ich sag mal, mit 7 Punkten wäre ich super happy.
Ja, genau. Und vor allen Dingen macht es vielleicht auch Sinn, wirklich erstmal nur auf Wolfsburg zu schauen und dann gegen Paderborn sich nicht so ein Ei ins Nest zu legen. Ich habe so ein bisschen Bedenken bei dem Spiel, weil das ist ja eher Kategorie Wolfsberg und Başakşehir hier. Und schlimm genug, es findet auch noch unter der Woche statt.
Ja, leider zu viele Parallelen. Nee, genau. Also ich meine, wir können natürlich jetzt schon mal vorausschauen, aber ich glaube auch, dass die Mannschaft wie immer gut damit beraten ist, erstmal von einem Spiel aufs andere zu schauen. Das ist jetzt eine sehr enge Taktung. Es bleibt eigentlich gar nicht viel Zeit, groß drüber nachzudenken. Jeweils immer nur 2 Tage Pause zwischen den Spielen. Ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall eine intensive Woche. In so einer intensiven Bundesliga-Woche mit 3 Spielen innerhalb von 7 Tagen jetzt wieder. Da würfelt sich nochmal einiges durcheinander, auch in der Bundesliga an sich, in der gesamten Tabelle. Da kann nochmal so ein Momentum auch für irgendein Team ausschlagen, was man gar nicht auf der Rechnung hatte, das jetzt irgendwie am Wochenende gewinnt und auf einmal dann mit 9 Punkten aus so einer englischen Woche geht. Da kann sich nochmal einiges durcheinander wirbeln dadurch in diesen paar Tagen jetzt und ich bin einfach gespannt drauf.
Ja, und du hast es richtigerweise angesprochen. Wir können natürlich schon mal vorausschauen und wie eben angekündigt, lass uns das doch jetzt zum Ende der Folge auch nochmal tun hinsichtlich der Rückrunde. Wir haben, das steht jetzt fest, nur 17 Partien statt vielleicht bis zu 25, 26 hätten es ja werden können. Aus dem Pokal sind wir eh längst raus. Europa League ist jetzt auch Geschichte. Was bedeutet das für die Rückrunde auch hinsichtlich eines doch sehr breiten Kaders, gerade wenn wir wie aktuell verletzungsfrei sind?
Ja, ich habe gestern nach dem Spiel stand fest, dass plötzlich die Hälfte der Saison rum ist, weil damit sind jetzt 22 Pflichtspiele absolviert, 20 Pflichtspiele stehen Borussia jetzt noch bevor, damit ist ja, über die Hälfte rum. Und ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Jetzt sind es noch 3 Spieler allein in dieser Woche. Da wird nochmal ein bisschen rotiert werden. Da wird nochmal jeder Spieler auch gebraucht werden. Ja, und dann steht man da mit 25 absolvierten Spielen in der Hinrunde und 17 in der Rückrunde. Und das wird natürlich spannend, wie geht man damit um? Gerade so Spieler, ich denke da an Traoré, an Fabian Johnson, die auch nicht mehr lange Vertrag haben. Möchten die noch ein halbes Jahr vermutlich nur auf der Tribüne sitzen oder sagen die im Winter, Leute, wir sehen hier keine Chance mehr, wir möchten weg? Und ich vermute, dass, wenn sowas passiert, dass Borussia da auch dem einen oder anderen Spieler keine Steine in den Weg legen wird.
Ja, ich denke auch, die beiden Spieler sind die Hauptkandidaten, wenn es welche gibt, die unseren Verein verlassen schon im Winter, gerade weil du richtigerweise sagst, sie haben ja auch nicht mehr lange Vertrag. Grundsätzlich, also als Kontra würde ich auch eben das erachten, dass man natürlich potenziell da Schwierigkeiten hat, den Kader zu moderieren. Als Pro würde ich allerdings notieren, dass man natürlich, die Historie zeigt es eigentlich, dass Mannschaften, die nicht Bayern München oder Borussia Dortmund heißen, Quatsch, eigentlich auch Dortmund, bis auf Bayern schafft es eigentlich keine Bundesliga-Mannschaft, eine wirklich gute Europa League zu spielen und in der Bundesliga nicht abzusacken. Wir haben es bei Eintracht Frankfurt im Vorjahr gesehen. Also sie hätten fast das Finale erreicht, sind im Elfmeterschießen im Halbfinale bei Chelsea raus und haben am Ende die Champions League verspielt und fast sogar noch die Europa League-Teilnahme für diese Spielzeit. Also insofern, das kann am Ende ein Faustpfand sein. Gerade wenn man sich anschaut, dass man dann eben Partien hat. Ich habe jetzt den Spielplan komplett mit den Terminen nicht im Kopf, aber es wird sicherlich auch Partien geben gegen Europapokal-Teilnehmer. Es gibt ja noch 6 an der Zahl, die überwintern. Und dann spielen wir gegen diese Mannschaften sonntags, während die dann von einer Europapokalreise kommen oder zum Beispiel donnerstags gespielt haben. Das kann am Ende wirklich in solch engen Partien dann gerade in der Rückrunde den Ausschlag geben.
Ja, ich bin total gespannt und ich hoffe, dass es so kommen wird. Und ich hoffe auch, dass keine Unzufriedenheit dann im Team aufkommt, weil der ein oder andere vielleicht dann weniger Spielanteile erhält, als er es eigentlich gerne hätte. Ich bin total gespannt, wie das jetzt läuft und ja, diese 3 Spiele, die jetzt noch kommen, sind vielleicht auch maßgeblich entscheidend dafür, wie sehr ich mich dann auf die Rückrunde freue. Ich hoffe, am Ende freue ich mich sowieso auf die Rückrunde, wenn es wieder losgeht nach 3, 4 Wochen Pause, gar ja, keine Frage.
Ja, absolut, aber das ist natürlich ein Punkt. Mal angenommen, wir holen jetzt wirklich 6 bis 9 Punkte und sind damit ganz weit oben, Erster oder Zweiter nach der Hinrunde. Dann hast du natürlich auch ein Ziel, unter dem du eigene Interessen sehr leicht unterordnen kannst. Also ich will jetzt hier nicht das M-Wort in den Mund nehmen, aber alleine das Ziel Champions League-Qualifikation am Horizont, dann nehme ich dann jetzt vielleicht nur mal Traoré und Johnson raus, die wahrscheinlich über das Jahr sowieso nicht mehr bei uns spielen werden. Aber der Rest des Kaders, für den ist das ja sicherlich ein sehr lohnenswertes Ziel, unter dem man dann etwaige persönliche Einzelinteressen auch unterordnen kann.
Ja, genau. Und da hoffe ich drauf und ja, deshalb bin ich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, was die nächsten 3 Spiele hier bringen in der Bundesliga.
Ja, und damit würde ich sagen, beschließen wir die heutige Folge, die vorletzte. Wir hatten es ja schon in der Vorwoche erklärt, wir werden uns nach diesem Dreierpack dann nochmal melden mit einem ausführlichen Rückblick auf die Bundesliga-Hinrunde nach der Partie bei Hertha. Du bist in Wolfsburg im Stadion. Wir sind zusammen bei der Hertha im Stadion, haben da dann auch nochmal schöne Eindrücke direkt aus dem Stadion. Und zum Abschluss, wie immer, Fabian, wie kann man uns erreichen, wenn man uns irgendwas mitteilen möchte?
Per E-Mail an fabian@postenbruch-podcast.de, per Instagram, Facebook oder das war's eigentlich.
Bei TikTok sind wir noch nicht.
Bei TikTok sind wir noch nicht. Nee, ich weiß auch gar nicht. Vielleicht muss ich mich mal bei 17-Jährigen informieren, was bei denen aktuell schon wieder in ist. Wahrscheinlich ist TikTok da auch schon wieder out langsam. Ist wahrscheinlich schon wieder auch von gestern. Da sind wahrscheinlich die ganzen 19-Jährigen. ich weiß es nicht.
Ich glaube eher die 9-Jährigen.
Die 9-Jährigen. Ich weiß nicht, was da sonst noch so ist. Wir versuchen so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben, aber aktuell sind das die einzigen Kanäle, ganz klassisch per E-Mail, Facebook oder Instagram.
Damit hast du es nochmal unter Beweis gestellt, wir sind am Puls der Zeit, vor allen Dingen sportlich, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Gerne hinterlasst uns auch eine Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Ihr könnt uns natürlich dort hören, ihr könnt uns auf Spotify hören und wir freuen uns einfach immer über jeden Austausch und sagen jetzt Tschüss und mit aller Kraft in die letzten drei Bundesligaspiele. Macht's gut.